Ich höre so selten, dass jemand sagt, ich gehe in die Führung von einem bestehenden mittelständischen Unternehmen, was sogar noch im Handwerk unterwegs ist.
Ja, das stimmt.
Und ich führe das. Das ist natürlich sehr viel weniger glamourös, als eine App zu entwickeln. Aber das
die,
hat mich
die
eben...
keiner downloadet.
Manche wären schon erfolgreich.
Willkommen zum Unternehmer-Podcast. Gastgeber dieses Formats ist Wolfgang Patz. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Unternehmerinnen und Unternehmer zu interviewen. Wolfgang bringt in knackigen Folgen ihre größten Erfolgshebel, aber auch vermeidbare Fehler ans Tageslicht, damit ihr diese für euer Business nutzen könnt. Damit ihr keine Folge verpasst, solltet ihr den Unternehmer-Podcast in der App eurer Wahl abonnieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
Moin und herzlich willkommen im Unternehmer-Podcast. Und wen darf ich heute begrüßen? Frau Dr. Elisabeth Helldorf. Moin.
Oh, hallo, moin.
Na, wie gerne wirst du mit Frau Doktor angesprochen?
Gar nicht.
Und fragen dich manchmal auch Leute, wo dein Stethoskop geblieben ist?
Nein, auch das eigentlich auch nicht.
Ja, so in der Kindheit hat man das doch wahrscheinlich immer gedacht. Ein Doktor braucht ein Stethoskop.
Ja, meine Kinder haben am Anfang immer gedacht, ich bin Ärztin und haben nicht verstanden, warum ich das nicht arbeite.
Und was machst du denn jetzt? So, erzähl doch mal ganz kurz.
Ich bin die Vertriebsleitung eines Unternehmens, was System 180 heißt. Das ist ein Berliner Unternehmen, das aktuell vor allem Möbel baut. Im Prinzip ist es aber, ich sage immer, das ist wie Lego aus Edelstahl. Es ist ein System, mit dem man quasi alles bauen kann. Also von kleinen Sideboards bis zu riesengroßen geodätischen Kuppeln und Fassadenkonstruktionen.
Gib doch mal einen kurzen Rundumschlag über deine Vita. Also wir haben ja im Vorgespräch gesprochen und da kam die eine oder andere nette Abzweigung.
Das ist schön gesagt. Es waren sehr viele Abzweigungen. Ich weiß nicht, ob du den Spruch von dem Gründer der Pfadfinder kennst, der sagte: Es boten sich mir zwei Wege dar. Ich nahm den, der weniger betreten war. Ein bisschen so ist tatsächlich in meinem Leben gelaufen. Ich habe ein Studium gemacht, das offiziell Kulturwissenschaften heißt, was aber die Möglichkeit ist, praktisch Musik oder ein Schauspielfach, bildende Künste, Film oder Schreiben zu studieren. In diesem Studium hatte ich das wirklich sehr große Glück, von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gefördert zu werden, die einen ganz starken unternehmerischen Fokus hat. Sonst würde sie ja nicht so heißen. Und wurde dort im Rahmen von einem Gründerstipendium gefördert, auch noch, wo ich mit drei Kommilitoninnen zusammen eine Firma gegründet habe, die künstlerische Projekte in Unternehmen gemacht hat. Und unsere Idee war damals als Studierende, weil wir ja selber von künstlerischen Prozessen dermaßen überzeugt waren und auch davon, dass man mit im künstlerischen Tun irgendwie offener und innovativer und kreativer ist, haben wir solche Workshops und auch größere Projekte für wirklich Industrieunternehmen angeboten. Das war sozusagen meine erste Gründung 2010 und wir haben diese Firma in der Tat fast 10 Jahre geführt. Viel auch nebenher, wie das dann so ist, während des Studiums und dann kommen die ersten Kinder und so weiter und so fort. Das, was uns immer etwas gebremst hat, war, dass das eine derartig unbekannte Dienstleistung war, dass, ich sag mal, das Verkaufen wahnsinnig schwer war. Und was wir auch gemerkt haben, wenn man, ich sag mal, 4 relativ junge Frauen vor solchen gestandenen Personalern stehen, die glauben dir das auch nicht. Also das war schon eins unserer sehr großen, vielleicht auch bitteren Learnings, dass das gar nicht so einfach ist.
Und du hast ja schon so ein Learning geteilt aus der Zeit, aber in dieser Zeit, was gab es auch so Erfolge, wo du, die du feiern konntest oder die ihr feiern konntest, wo du gesagt habt, ja auch, sag mal, wenig unternehmerische Erfahrung, aber trotzdem die Intuition hat uns geholfen und dann haben wir auf jeden Fall so ein, zwei Mal in so eine Art Wespennest reingestochen und nachdem habt ihr irgendwie, keine Ahnung, Erfolge einfahren können?
Also wir haben ich muss gestehen, ich kann dir nicht mal mehr die ganzen Namen sagen. Wir haben verschiedenste Auszeichnungen dafür bekommen, was irgendwie interessant war, weil überhaupt diesen Schritt zu wagen anscheinend hoch angerechnet wurde. Und wir haben auch einige Unternehmen begleitet, die danach wirklich völlig aufgeblüht sind und wo eine große Mitarbeiterschaft einfach gesagt hat, das hat ihre Arbeit, das hat ihre Kommunikation auch zur Führungsebene komplett verändert. Und das ist, sind natürlich dann sehr schöne Momente.
Okay. Du hast erzählt im Vorgespräch, du hast dann ja quasi deine unternehmerische Tätigkeit irgendwie so an den Nagel gehangen und hast gedacht, du bist mal von Empfehlung zu Empfehlung, also von Job zu Job gewandert und wolltest viel lernen, wolltest viel mitbekommen, unter anderem auch bei PwC warst du, wolltest sehen und lernen, wie die großen Player arbeiten. Kannst du vielleicht mal kurz davon berichten und was du denn da gelernt hast? Wie arbeiten denn die großen Player so im Vergleich zu kleineren Organisationen? Was können die gut und was können die nicht so gut?
Also was ich jetzt erstmal von als PwC, als Unternehmen, fand ich interessant. Ich habe noch nie wo gearbeitet, wo man so schnell Leute findet, die einfach von ihrem Fach so wahnsinnig viel Ahnung haben. Also du merkst das, was ja eine große Beratung wirklich bieten möchte, nämlich wir haben die besten Leute aus den besten, aus den verschiedenen Industrien. Du rufst einfach an und du findest diese Menschen. Und das hat mir total Spaß gemacht. Also wenn du innerhalb dieser Firma eine neue Form von Angebot entwickeln möchtest, dann telefonierst du dich ein bisschen durch die Gegend und du findest diese Menschen und die machen da mit und das Angebot ist einfach gut. Und zwar so schnell. Das hat mich total beeindruckt, muss ich sagen. Und da sind mir auch nach wie vor sehr gute und liebe Kontakte geblieben. Also das habe ich sehr genossen. Ich habe dort in einem Bereich gearbeitet, das war eine Innovationsagentur, die PwC übernommen hat. Und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich glaube, das ist etwas, was solche Kisten nicht so gut können. Also sozusagen ein Team einkaufen und das dann so integrieren, dass es irgendwie gut zusammen funktioniert. Und das zwar von beiden Seiten. Also das konnte man sich irgendwie schön anschauen, wenn man da von außen reinkam, dass man dachte, ich glaube, ihr habt beide nicht so richtig, entweder nicht erfasst oder ihr wollt es nicht erfassen, was die andere Organisation eigentlich ausmacht und da gut zusammenzuarbeiten. Und das wiederum fand ich sehr schade, dass solche Chancen nicht genutzt werden. Und da haben auch sehr, sehr viele Leute von dieser ehemaligen Agentur die Firma dann verlassen.
Und war das deine letzte Station vor deiner jetzigen?
Ja.
Und wie war der Cut für dich oder der Übergang? War das eine bewusste Entscheidung für dich oder war das irgendwie, warst du unzufrieden, hast erstmal gesagt, ich breche erstmal die Zelte ab und mach erstmal Selbstfindung oder wie lief dieser Prozess ab? Weil ich jetzt schätze dich schon so ein, dass das alles irgendwie so ein bisschen strategisch war.
Ja, das war tatsächlich sehr strategisch, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt eigentlich meine eigentliche Leidenschaft, nämlich die Musik, nur deswegen verlassen, weil ich nicht in die klassische Orchesterwelt wollte. Und habe so viele Schleifen gedreht und habe viele Sachen erlebt. Und es war aber eigentlich immer nur so dieses, da war irgendwie eine Firma oder ein Unternehmen, die dachten, ich könnte ihnen helfen. So, und dann bin ich halt hingegangen, weil es war ein guter Job, ne? Und habe da auch tolle Sachen gelernt. Aber ich wollte irgendwo arbeiten, wo ich voll bei der Sache bin, wo ich wieder unternehmerisch arbeiten und denken kann und wo ich sogar im besten Fall auch meine künstlerischen Kompetenzen einbringen kann. Und dann habe ich mir sehr strategisch über ein halbes Jahr überlegt, wie groß soll diese Firma sein, an welchem Thema soll sie arbeiten, was sind das für Menschen, mit denen ich arbeite, wo ist diese Firma, sitze ich in einem Büro, sitze ich auf der Wiese, keine Ahnung. Also ich habe mir wirklich so abgesteckt, wie das aussehen soll. Und für mich war klar, also das, was klar war thematisch, war, ich möchte wieder zurück zum Thema Raum. So, weil Raum hatte ich eben nach meiner sozusagen Selbstständigkeit bei Zalando, hatte ich ja gearbeitet in der Bauabteilung, sage ich jetzt mal, da, also wo die Büros für 6.500 Leute immerhin in Berlin entwickelt wurden. Und das war ein Thema, was mir sehr, sehr nahe lag. Weil ob du jetzt ein Büro inszenierst und die Leute kommen morgens rein und gehen glücklich abends nach Hause, weil das irgendwie eine gute Experience war, oder ob du, ich sag mal, ein Konzert inszenierst, vom Denkprozess ist der Unterschied gar nicht so groß. Und das ist ein Thema, was mir sehr liegt. Deswegen habe ich gedacht, Raum. Und dann hatte ich mir überlegt, ich kann entweder zu einem Unternehmen gehen, das gerade wieder selber baut, also ein Gebäude baut und den Prozess begleitet haben muss, oder eine Beratung, die nur Workplace-Beratung macht, oder ein Unternehmen, das Produkte herstellt, die in diesem Feld sind. Und dann hatte ich mir drei Jobs rausgesucht und aber mir war völlig klar, wenn System 180 mich nimmt, dann gehe ich dahin, weil ich schon ganz lange großer Fan von dieser Firma und den Möbeln bin und weil es eben die Möglichkeit geboten hat, in der Führung des Unternehmens zu arbeiten, unternehmerisch zu arbeiten. Und das, was ich eben besonders interessant finde, nachdem ich auch viel mit den typischen Start-up-Menschen in Berlin zu tun hatte. Ich höre so selten, dass jemand sagt, ich gehe in die Führung von einem bestehenden mittelständischen Unternehmen, was sogar noch im Handwerk unterwegs ist.
Ja, das stimmt.
Und ich führe das. Das ist natürlich sehr viel weniger glamourös, als eine App zu entwickeln. Aber das
die,
hat mich
die
eben...
Die keiner downloadet.
Manche wären schon erfolgreich. Aber darauf hatte ich richtig Lust. Also was Bodenständiges, was mir thematisch liegt, wo du auch eine Belegschaft hast, die berlinerischer nicht sein könnte. Also es ist auch eine zum Teil herrlich rotzige Art, die wir hier im Unternehmen haben. Und das genieße ich total. Ich finde das sehr, sehr schön. Dann eben diese sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, der finanzieller oder CFO ist, der ist lustigerweise genauso alt wie ich. Und sozusagen immer diese menschliche Seite, strategische Produktseite, die ich eben abdecke, und er deckt komplett die finanzielle ab. Und wir sind unterschiedlicher, könnte man gar nicht sein. Aber das funktioniert sehr gut. So.
Und wie viele Leute seid ihr dabei, der Firma?
Um die 50 sind wir, inklusive der kompletten Produktion, ja.
Okay, und wo wird produziert? Wird das hier in
Berlin? In Adlershof.
Okay, und was glaubst du, was ihr besonders gut könnt? Wenn du jetzt mal auf so einem Werbeflyer mal ablesen würdest jetzt von euch?
Was können wir besonders? Alles lösen.
Ja.
Also das ist wirklich, das fasziniert mich total. Also dass da kommt irgendeine Frage vom Kunden, vielleicht dauert es mal ein bisschen, aber es wird nie Nein gesagt. Also setzt nicht alle mal hin und versuchen das zu machen, und das ist sehr cool.
Und was macht die Firma an Umsatz?
Gerade sind wir bei 6 Millionen.
Ja, okay. Und seitdem du da bist, ist da die Kurve nach unten gegangen?
Die Kurve ist tatsächlich nach unten gegangen, was hoffentlich nur an mir liegt.
Deine Ausgaben für einen neuen höhenverstellbaren Schreibtisch und so.
die bauen wir selber. Hallo. Nee, wir haben, also die komplette Möbelbranche hat seit ungefähr der Jahreswende 2023/24 ist komplett eingebrochen in Deutschland. Es gibt wahnsinnig viele Insolvenzen. Es sind irgendwie, ich glaube, 50-60% der Firmen gerade in Kurzarbeit. Was damit zu tun hat, ist ja wirklich eine ganz ekelhafte Kette eigentlich, dass die Unternehmen nach Corona einfach viele eben nach Hause geschickt haben, angefangen auch Büros abzumieten. Wie wir alle wissen, wird auch nicht wahnsinnig viel neu gebaut in Berlin, in Deutschland allgemein. Dann kam der Ukraine-Krieg, weshalb die Firmen sowieso einsparen, und dann wird oft an den Möbeln natürlich gespart. Und das hat die Büromöbelbranche total hart getroffen. Und ich muss sagen, bei uns geht's dadurch, dass wir so klein und auch flexibel sind, ist das noch okay. Aber es ist eine ziemlich harte Zeit in der kompletten Branche gerade.
Ja, auch die ganzen Büroimmobilien, ne? Da sind ja auch zahlreiche Diskussionen, sinnvoll nicht, und dann überhaupt eine Auslastung an den Büroräumen zu bekommen. Weil gefühlt irgendwie alle irgendwie im Homeoffice sind, obwohl zum Beispiel meine Freundin arbeitet bei der Deutschen Bahn, die haben dann krassen Komplex da beim Ostkreuz, ne? Aber einmal in der Woche ist sozusagen Pflichtbestückung des Teams im Büro, und ansonsten ist jeder oder alle 2 Wochen nur im Homeoffice, also irgendwie voll sinnfrei noch eigentlich bei den meisten Kulturen, so wie es jetzt gerade ist.
Ja, da, also für mich schließen sich da 2 interessante Fragen an, die eine eher aus, ich sag mal, meiner Beratungstätigkeit davor auch, wo ich oft das Gefühl hatte, dass die Unternehmen sich final eigentlich nicht wirklich bewusst sind, warum die Leute nicht ins Büro kommen. Also, weil
Angst,
wenn man, Wie bitte?
Die haben Angst, glaube ich, das den Leuten wieder zu sagen. Hey, wir würden es schon cool finden, wenn ihr jeden Tag hier seid. Aber ich glaube, da würden einfach ganz viele abhauen, weil es einfach so viele Alternativen gibt, wo Homeoffice wahrscheinlich immer noch so im Bewerbungsbenefits-Katalog
ist. Die Frage ist doch, warum gehe ich gar nicht zur Arbeit? Warum habe ich als Individuum das Gefühl, dass es nicht notwendig ist, dass ich komme? Und ich finde, darin liegt eigentlich der Kern. Zu sagen, ist meine Anwesenheit ist nicht relevant. Und ich glaube, sich das mal zu fragen als Unternehmen, warum haben meine Mitarbeiter das Gefühl, ihre Anwesenheit sei nicht relevant und sie haben keine Lust zu kommen, oder sie fühlen sich sogar mittlerweile gestört, wenn sie ins Büro kommen. Und wenn du als Arbeitgeber, das ist natürlich auch eine Utopie irgendwie, aber wenn du als Arbeitgeber nicht schaffst, eine dermaßen wertvolle Arbeitsumgebung zu schaffen, und damit meine ich jetzt nicht nur das Physische, sondern dass ich einfach das Gefühl habe, ich komme gerne, weil ich weiß, ich werde gebraucht mit meiner Anwesenheit. Und wenn man das Gefühl nicht hat, sondern das Gefühl hat, es ist eh egal, ob ich da bin oder nicht, dann kommt man auch nicht.
Tja, gehst du gerne ins Büro?
Ich gehe seit meinem Job, ich gehe jeden Tag ins Büro. Weil ich merke, das macht total Sinn, dass ich da bin. Ja. Und es liegt bestimmt auch daran, dass es eben ein Handwerksbetrieb zu großen Teilen ist. Aber ich finde es einfach, es macht mir auch total Spaß. Es ist auch immer dieses... Vertrieblich habe ich eine Frage, irgendein Kunde will dieses oder jenes und ich muss mir überlegen, wollen wir das jetzt überhaupt machen? Macht es Sinn? Und dann gehe ich eben, ich gehe zum Tischler, ich gehe ins Metall, ich gehe zum Rohr, ich gehe zur Logistik, zack, 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 klapper das alle ab und schwupps hat man eine Lösung. Also das ist wirklich diese, das ist dann Teamarbeit und das macht dann auch Spaß. So, und dann gehe ich auch gerne hin. Ich könnte die natürlich auch alle anrufen, aber mache ich nicht.
Ja, ich meine, ich kenne das. Ich komme ja auch aus dem Handwerk ursprünglich und habe damals da als Produktionsleiter gearbeitet und habe dann auch viel Bürotätigkeit gehabt und trotzdem immer mal, also vor allen Dingen, ich habe dann auch mal Vertretung für den Betriebsleiter gemacht und dann war mein Arsch eh angewurzelt auf dem Schreibtischstuhl, aber trotzdem war es Pflicht und auch für die ganzen Leute, sich dann physisch auch in der Produktion zu zeigen. Nicht nur, ja, kommen die Sesselfurzer von oben runter und so, sondern sich auch irgendwie dafür zu interessieren, aber auch selber ein Bild davon zu machen, wie es dann halt auch an der Front aussieht. Also wie wichtig das bei dir ist.
Ist auch schön, finde ich. Es ist eine Tradition oder es ist einfach Pflicht quasi, wenn man welche Stelle auch immer in dieser Firma antritt, dass man ein zweiwöchiges Betriebspraktikum macht. Und das heißt, dass man wirklich an jeder Stelle mithilft. Ja. In der Verpackung, beim Rohre entgraten, beim Lasern von den Metallteilen, beim Abwischen von jeder einzelnen MDF-Platte, um zu schauen, ob da irgendwelche Kratzer oder sonst was drin sind. Und das hilft, finde ich, erstens natürlich, um erstmal zu verstehen, wie funktioniert die Firma, aber auch um das Produkt zu verstehen, alle kennenzulernen. Und wenn man dann da einmal außenrum gegangen ist, geht man auch wieder gerne hin.
Lass uns mal so richtig schnulzig werden und so eine Bilderbuch-Unternehmer-Poesie-Albums-Frage stellen. Wenn du jetzt quasi mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest und die hätte eine Frage und sagt, würde dich fragen, Mensch, welchen Fehler soll ich auf gar keinen Fall machen? Was würdest du da raten?
Ich habe das schon sehr oft erlebt, seien es von Eltern oder Lehrern oder ich weiß nicht was, nein, das kann man so nicht machen, das geht doch überhaupt nicht oder das macht man so nicht oder du musst zuerst dieses und jenes machen. Und ich finde das wichtig, sehr auf seine Intuition zu hören. Das ist jetzt auch so ein bisschen schnulzig. Und der Fehler, den man machen kann, ist nicht zu lernen, was die Intuition ist, finde ich. Das ist schon eine große Herausforderung, weil man spürt die Sachen irgendwie, aber man folgt dem nicht. Und da konsequent und stark zu bleiben und eben auch mal einfach kurz in den Abgrund zu springen und dann zu merken, huch, war vielleicht tatsächlich nicht so gut, man klettert wieder hoch.
Wie sieht's denn jetzt aus bei dir so im Job? Was steht als nächstes an von der Firma her? Wie ist jetzt die Ausrichtung fürs nächste Jahr? Was sind deine großen Aufgaben?
Die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Also das, was eine Riesenherausforderung ist, das Thema Standardisierung und Vereinfachung. Weil vor lauter, wir können alles lösen, sind viele Kleinstlösungen entstanden, die vieles aufhalten. Und jetzt sozusagen das ganze System zu entschlacken, und wir haben wahnsinnig viele Adapter für irgendwelche Auszüge, die uns sich anzuschauen, was wird wirklich gebraucht, kann man Dinge einfacher lösen, damit sie, sag ich, im ganzen Prozess durchflutschen. Und das andere ist tatsächlich neue Farben, neue Formen. Wo können wir eigentlich noch aktiv sein, also neue Märkte auftun? Die Firma macht ja aktuell vor allem Möbel für den Bürobereich, kommt aber eigentlich aus der Architektur und hat also wahnsinnige Konstruktionen schon gebaut, damit du dir die Dimensionen vorstellen kannst. Für die Bread and Butter Messe damals wurde der komplette Tempelhofer Flughafen verkleidet, bis hoch an die Fassade mit der Konstruktion von System 180. Und man fragt sich schon ein bisschen, warum machen wir das denn eigentlich nicht mehr? Das ist so krass. Das, und sich wieder anzuschauen, wo könnte man eigentlich diese ganzen Kompetenzen wieder einsetzen und diese Produkte. Und wir arbeiten, das ist vielleicht auch die dritte Herausforderung für die nächsten Jahre, tatsächlich ist ein kreislauffähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Also wir wollen komplett als Businessmodell in die Kreislaufwirtschaft rein. Das heißt, Rücknahmesysteme, Umbausysteme aufbauen, Tauschsysteme vielleicht.
Okay, Elisabeth, vielen Dank für deine Zeit, für deine Beantwortung meiner spontanen Fragen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ich stelle jetzt nicht die Frage, was du heute noch machst, sondern wünsche dir einfach ganz viel Erfolg bei den großen Aufgaben, die du jetzt gerade so genannt hast, die bei System 180 jetzt so anstehen. Und hoffe, dass wir uns da irgendwie auf dem Weg doch mal das ein oder andere Mal über den Weg laufen.
Das wäre sehr schön, da freue ich mich. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Nachmittag.
Der Unternehmer-Podcast wird von NextGen Podcast in Zusammenarbeit mit der BSK Vertonung produziert.